Paul am Puls. Dialoge zur Transformation der Wirtschaft. Professor Dr. Stefan Paul von der Ruhr-Universität Bochum spricht mit Entscheidungsträgern über wirtschaftliche Wandlungsprozesse.
Ein besonderes Ambitionsniveau drückt es aus, nicht nur das eigene Unternehmen durch die Digitalisierung verändern, sondern sogar Treiber der digitalen Transformation sein zu wollen. Diesen Anspruch verfolgt die Helaba Landesbank Hessen-Thüringen für die Sparkassenfinanzgruppe. Mit ihrem CEO Thomas Groß habe ich über einige digitale Pilotprojekte sowie darüber gesprochen, wie man die Mitarbeitenden auch speziell in die für viele neue Welt der generativen künstlichen Intelligenz mitnehmen kann.
Wir werden unter dem Stichwort, vielleicht wird es nicht der Name werden, aber AI-Führerschein, ein Programm aufsetzen, bei dem wir unseren Kolleginnen und Kollegen helfen, auch mit der neuen Technologie, mit dem neuen Vorgehen, mal auszuprobieren. Und so wie keiner auf die Welt kommt und schon fahren kann, so kann man auch dazu stehen und sagen, ich weiß nicht, wie AI funktioniert oder was ich am besten damit mache oder was ich damit nicht mache. Und insofern versuchen wir da eben auch sehr, sehr breit bei uns jetzt genau das zu sensibilisieren, zur Verfügung zu stellen, zu unterstützen, zu trainieren, zu helfen, um dann eben auch eine breite Anwendungsbasis zu haben.
Ja, lieber Herr Groß, herzlich willkommen zu Paul am Puls. Im Mittelpunkt unseres Podcasts stehen hier langfristige wirtschaftliche Transformationsprozesse. Und heute möchte ich mit Ihnen gern sprechen über die digitale Transformation der Kreditwirtschaft, am Beispiel natürlich Ihres Hauses. Und der Homepage der Helaba ist zu entnehmen, dass Ihr Haus Treiber, ich zitiere das mal, der digitalen Transformation innerhalb der Sparkassenfinanzgruppe und darüber hinaus sein möchte. Vielleicht erstmal allgemein gefragt, welche Bedeutung hat die Digitalisierung innerhalb der strategischen Ziele Ihres Hauses?
Erstmal schön und vielen Dank für die Einladung. Freue mich sehr. Ja, für uns ist das Thema Digitalisierung seit ziemlich genau 2015 ein ganz zentrales Thema geworden. Und es ist in der Zwischenzeit auch ein Thema auf der Ebene unserer Top 3. Unternehmensziele, weil wir schon seit einiger Zeit gesehen haben, dass es eben weit über das Thema Effizienzsteigerung, weit über das Thema Kommunikation hinausgeht, sondern für uns damit ganz neue auch Geschäftsansätze in der Plattformökonomie möglich geworden sind. Und die entwickeln wir weiter, weg mit hohem Nachdruck.
Ja, da möchte ich das ein oder andere gerne hinterfragen, was ich bei Ihnen gefunden habe, was ich sehr interessant fand. Nämlich zum einen geht es ja um die Kooperation mit dem Fintech Cashlink und dabei um die Tokenisierung von Vermögenswerten. Und da mag der ein oder andere Hörer, ich auch, mich fragen, was hat das für die Landesbank für eine Bedeutung? Warum ist das für Sie von Interesse?
Ja, da haben Sie ja auch eines unserer ganz interessanten Investments mit herausgegriffen, dass das reiht sich ein in eine Reihe von anderen Startups oder Plattformen, die dann auch andere Themen oder andere Kundengruppen adressieren. Aber hier ganz konkret Tokenisierung von Vermögensgegenständen. Na, Vermögen und Sparkasse, Vermögen und Landesbank, ja, das gehört natürlich zusammen. Hier ergeben sich ganz interessante, auch neue Anwendungsmöglichkeiten, indem auch illiquide Vermögensgegenstände dann darüber quasi digitalisiert werden. Und Kunden von uns, Endkunden, also auch Sparkassen, sind da durchaus interessiert, auch zu auszuprobieren, wie sowas technisch abgebildet wird, wie auch Kundenprozesse ausschauen. Und dort ist unsere Beteiligung mit Cashlink eben ein Punkt, genau das auch entsprechend jetzt umzusetzen. Also insofern, das passt. Natürlich ist man auch zum Thema Vermögen und damit passt auch zu einer Landesbank, zumindest zur Helaba.
Und dahinter steckt ja eben auch die Blockchain-Technologie. Wie sehen Sie generell das Potenzial für den Einsatz bei Banken? Gab ja mal so einen gewissen Hype. Jetzt ist man vielleicht vorsichtiger. Ich weiß nicht, wie Sie es einschätzen.
Ja, ich war auch lange Zeit eher etwas zurückhaltend und ich glaube auch im Nachhinein war es sogar ganz gut, weil es wurde anfangs ja sehr stark über Cryptocurrency, also Währung, gesprochen oder in einem nächsten Anwendungsfeld Cash Management. Und ich stufe mal ein bisschen ab, aber Kryptowährungen sind jetzt für uns eher eine Randerscheinung. Damit will ich nicht sagen, dass es nicht auch ein Marktsegment dafür geben mag. Aber darauf konzentrieren wir uns nicht. Die Technologie ist gut, die ist sicher, sie ist aber jetzt nicht für Hochtransaktionsgeschäftsfälle geeignet und deshalb eben auch nicht Payments. Für Verwahrung, Tokenisierung etc. glaube ich nicht nur eine interessante Technologie, sondern sicherlich auch eine, die sich in den Stellen durchsetzen wird.
Jetzt ist VC Trade eine Handelsplattform für das Lifecycle Management, so heißt es, von Kreditfinanzierung. Das hört sich sehr abstrakt an. Was muss man sich darunter genau vorstellen und welchen Nutzen können die Anwender hieraus ziehen?
Ja, den Hinweis zur Formulierung greife ich mal auf, denn in der Tat, es ist, glaube ich, viel greifbarer, als man darunter vermuten mag. Also VC Trade, auch eines unserer Investments, die wir über unsere Tochtergesellschaft Helaba Digital begleitet haben, aber auch gleichzeitig Bestandteil unseres Vertriebsprozesses ist. VC Trade konzentriert sich ursprünglich auf Schuldscheindarlehen, also ein Segment, ein Markt, bei der insbesondere unsere Kernkundengruppe, sagen wir mal Mittelstand, auf der einen Seite natürlich das Finanzierungsinstrument nachfragt und die Investoren, wir und Sparkassen andererseits. Insofern ist VC Trade eine Plattform, die genau das ja sehr, sehr gut matcht. Das Interesse unserer Firmenkunden an Schuldscheindarlehen. Wir können das dann kleinteiliger stückeln, was eben hocheffizient ist, und dann Teile behalten oder Teile eben auch an andere Investoren weitergeben. Und vom Schuldscheinsegment, das war der Beginn, hat sich VC Trade ein bisschen weiterentwickelt, weitere Produkte mit dazugenommen. Konsortialfinanzierungen ist da ein weiteres Thema. Also das ist ganz klassisch effiziente Abwicklung plus Plattform, Marktplatz, um eben auch Transparenz über Preise und Konditionen zu haben.
Jetzt sind Plattformen ja meistens so aufgebaut, dass sie eine gewisse Standardisierung voraussetzen. Und daran möchte ich gerne die Frage anknüpfen, inwieweit sich gerade das Firmenkundengeschäft, vielleicht auch gerade das mit etwas größeren Mittelständlern, tatsächlich standardisieren lässt.
In Teilen ja, und zwar auf der einen Seite, wenn Sie sagen wir, Bonds nehmen, Anleihen, ist zwar ein anderes Marktsegment, ist aber auch hochgradig transparent und in Teilen standardisiert. Und ähnlich verhält sich's mit dem Produkt Schuldscheindarlehen. Das heißt, eine durchaus schlanke, aber Standard-Dokumentation. Und damit bietet sich ein Schuldscheindarlehen geradezu hervorragend an, das auch entsprechend zu vergeben. Und die Investoren sind jetzt Sparkassen oder andere Anleger, schon professionelle Anleger, die aber auch kleinere Tranchen nehmen wollen. Und damit können sie ein großvolumiges Schuldscheindarlehen standardisiert vergeben und in kleinere Stücke dann über die Plattformen auch vertreiben.
Jetzt habe ich noch eine Besonderheit, noch eine Plattform gefunden, nämlich Komuno, ein Marktplatz für Kommunalfinanzierung. Und da fragt man sich dann, inwiefern gibt es denn dafür eigentlich einen Bedarf neben den klassischen Kommunalfinanzierungsgeschäften, die ja Sparkassen und Landesbanken schon in der DNA haben? Also kannibalisiert man sich mit einem derartigen Angebot nicht?
In Teilen kannibalisieren wir uns oder auch generell Plattformen, denn nur weil es eine Plattform gibt, gibt es ja nicht per se erstmal mehr Nachfrage. Aber dort gilt, das ist meine Überzeugung von Anfang an gewesen, lieber wir kannibalisieren uns teilweise selber, als dass wir von anderen mal dann entsprechend die Volumina abgenommen bekommen. Zum einen, zum zweiten war das zum Beispiel ein Markt, bei dem es am Anfang vier, fünf unterschiedliche Plattformen gab. Und Kommunalfinanzierungsgeschäft ist generell ein sehr margenenges Geschäft. Und deshalb war klar, wenn überhaupt, dann wird sich eine Plattform durchsetzen. Und das war dann auch geschehen. Und wir konnten mit Komuno teilweise andere Plattformen übernehmen oder deren Kunden übernehmen, sodass in der Zwischenzeit doch sehr, sehr viele Kommunen, aber auch Investoren, das sind Geschäftsbanken, das sind Sparkassen, das sind wir natürlich auch selber, da drauf sind. Und insofern ergänzt die Plattform einen Vertriebsansatz, den es immer noch gibt. Persönlicher Kontakt machen wir natürlich auch noch Kommunalgeschäft, aber über die Plattform ist mal Dito.
Jetzt ist ja bei der Digitalisierung der neue Trend eigentlich auch die künstliche Intelligenz, die darauf aufsetzt. Und da würde mich interessieren, gerade mal mit Blick auf den Bereich der Nachhaltigkeit, wo Banken ja viel mehr Daten bereithalten müssen, auch Daten ihrer Kunden, nicht nur von sich selbst. Welche Rolle wird im Bereich der Datengenerierung gerade beim Thema ESG, der künstlichen Intelligenz, zukommen?
Ich glaube, das lässt sich momentan noch überhaupt nicht abschätzen, außer pauschal. Da bin ich schon sehr von überzeugt, werden sich alle Bereiche und damit auch das Thema ESG, das Sie angesprochen haben, schon massiv durch KI oder AI weiterentwickeln. Wir testen derzeit auch hier mit einer Beteiligung, die wir eingegangen sind, ESG Book nennt sich die, genau auch solche Ansätze. Und insofern, ich glaube, es wird dort Elemente geben, gerade auch was Qualitätssicherung angeht oder was User Interface angeht, bei der KI eine große Rolle spielen wird. Aber ich glaube, momentan sind wir alle noch gut beraten, Dinge auch auszuprobieren, Leitplanken zu definieren, auch zu testen, ob das soweit alles handhabbar ist. Aber ich bin sehr, sehr guter Dinge, dass wir auch zum Thema ESG-Daten KI einsetzen. Zu Themen wie Geldwäsche, Geldwäsche-Monitoring sind das ja schon Komponenten, die erprobter sind. Also insofern sehen wir auch, was sich dort machen lässt. Und Ähnliches, da bin ich sicher, lässt sich auch auf ESG-Daten übertragen.
Wenn Sie, wie wir es gerade gesagt haben, das eine oder andere im Bereich der Plattformökonomie gerade mit Fintechs zusammen machen, wie werden die potenziellen Kooperationspartner identifiziert?
Also wir sind, ich hatte es gesagt, seit 2015 zum Thema Digitalisierung unterwegs. Und es war von Anfang an eine Aktivität, dass wir entweder, also sowohl in Fonds, Fintech-Fonds investieren, als auch direkt. Und wir haben eine eigene Einheit aufgebaut, der Name ist Helaba Digital. Und die übernehmen genau dieses Screening, das Aussuchen, was passt auch zum Geschäftsmodell der Bank, was sind interessante Technologien. Und darüber finden dann auch die Investments statt. Wir waren daneben einer der Gründer von dem Tech-Quartier in Frankfurt, sind da nach wie vor sehr, sehr aktiv, sowohl finanziell als auch in der generell logistischen Unterstützung. Und somit haben wir dann auch einen guten Zugang gefunden zu unterschiedlichen Tech-Hubs, aber Financial Services, Fintechs, PropTechs als Bank, die ja stark auch im Immobiliengeschäft tätig ist. Das sind Dinge, die wir screenen und in der Zwischenzeit auch vielfach angesprochen werden. Wir haben uns doch einen gewissen Namen auch aufgebaut, dass wir eben aktiv investieren und dort auch eher einen langfristigen Ansatz erfahren.
Eine Landesbank, Fintechs haben unterschiedliche Prozesskulturen, werden auch regulatorisch ja zum Teil anders behandelt. Deswegen mal die Frage, wenn Sie mit Fintechs kooperieren, wie sehen die Mitarbeitenden Ihres Hauses diese Zusammenarbeit?
Ich glaube, das Thema, was Sie ansprechen, ist natürlich auch hochgradig interessant. Deshalb durchaus auch unsere Beteiligung erstmal in einer Tochter, Helaba Digital, wo wir auch Kolleginnen und Kollegen haben, die häufig aus dem Fintech-Umfeld kommen, um es besser zu verstehen, aber natürlich auch ein bisschen der ein oder andere Banking-Background hat. Also wir kombinieren beide Perspektiven in der Helaba Digital und schaffen damit eben auch Ansprechpartnerverständnis für unsere Investitionen. Weil ja, da können Sie jetzt nicht mit einem klassischen Neuproduktprozess drangehen. Wenn aber wir als Bank jetzt mit Fintechs zusammenarbeiten, auch natürlich mit unserer Beteiligung, ja, dann sind sie einzubinden in das normale regulatorische Gerüst. Dann finden die Standardprozesse Anwendung. Aber in der Steuerung von Fintechs müssen sie schon etwas anders umgehen. Und das ist gut für die, die in den Fintechs arbeiten. Das hilft aber auch unseren Kolleginnen und Kollegen, ein bisschen ja offener, vielleicht ein bisschen unternehmenslustiger, freudiger, risikofreudiger zu sein. Und in der Kombination über Helaba Digital, glaube ich, haben wir einen ganz guten Ansatz gefunden.
Ja, Sie befruchten damit ja auch die Eigenentwicklungen Ihres Hauses, die es ja natürlich unverändert gibt. Können Sie uns ein bisschen aus dem Schatzkästlein Ihrer digitalen Eigenentwicklungen berichten?
Da gibt es jetzt in der Zwischenzeit natürlich glücklicherweise schon eine Vielzahl von Anwendungen. Für uns ganz zentral als Haus, das ja auch gut und gerne Kreditgeschäft macht, der digitale Arbeitsplatz, bei dem wir unsere Kreditprozesse doch sehr stark in der Zwischenzeit digitalisiert haben, angefangen mit Bestandsgeschäft, dann Neugeschäft etc. Also insofern, das ist sicherlich ein Ansatz. Zweites großes Themenfeld ist im Bereich Cash Management, Transaction Banking. Hier viele Lösungen, Frontend-Lösungen für unsere Kunden, was Integration in deren Anwendungssoftware, ERP-Systeme angeht, was Dokumentationsauswertung angeht, aber auch Datenanalysen. Da bietet sich natürlich Transaction Banking an. Wir wickeln im Jahr in der Zwischenzeit über 10 Milliarden Transaktionen ab, sind einer der ganz großen Zahlungsverkehrsanbieter. Und da ist natürlich das Thema Daten, da ist das Thema Digitalisierung ganz, ganz evident.
Wie ist die Arbeitsteilung gerade in Bezug auf die Digitalisierung innerhalb der S-Finanzgruppe? In welcher Form werden Sparkassen jetzt eingebunden? Sie haben vorhin beim Schuldscheinthema, glaube ich, schon mal gesagt, Sparkassen können ja auch darauf zugreifen und tun das. Wie muss man sich die Impulse vorstellen? Kommen Sparkassen auf Sie zu und sagen, man müsste eigentlich in dem Bereich mal was haben? Gehen Sie auf die Häuser zu und sagen, pass mal auf, da haben wir das, oder gibt es eben beides?
Es gibt beides und darüber hinaus zum Beispiel sind wir in den ein oder anderen Fonds investiert, gemeinsam mit Sparkassen. Das heißt, hier gibt es direkte auch Diskussionen und Gespräche. Dann gibt es sicherlich eine Reihe auch von klassischen Projektstrukturen in der S-Finanzgruppe, sei es Gesamt-DSGV-weit, in denen wir eingebunden sind, oder aber eben auch auf regionaler Ebene. Also insofern, da gibt es genügend Berührungspunkte, Touchpoints. Wichtig ist, und das hat sich einfach bewährt, möglichst schnell Piloten zu machen, auszuprobieren, wo passt, wie muss man sich vielleicht die Zusammenarbeit dann etwas anders dann ausgestalten. Also Lenkungsausschüsse, Gremien ist das eine, das ist auch wichtig, aber tun, pilotieren, gemeinsam, das ist eigentlich immer noch der beste Weg. Und das tun wir deutschlandweit mit unseren Angeboten und binden uns da natürlich auch ein in Berliner, also DSGV und SGVHT, aber natürlich auch in die Verbandsarbeit der Kollegen beim SVWL und RSGV.
Speziell mit Blick auf KI würde ich gern das Verhältnis innerhalb der S-Finanzgruppe für die Zukunft nochmal hinterfragen wollen. Komm erstmal aus einem anderen Zusammenhang. Wir haben in unserem Schmalenbach-Arbeitskreis Finanzierung intensiv diskutiert, wie verändert sich in Konzernen das Verhältnis zwischen Finanzabteilung einerseits und den einzelnen Tochtergesellschaften andererseits. Und da war die These, in den Tochtergesellschaften arbeitet man gerade mit KI mittlerweile auch schon sehr eigenständig viele Themen ab, für die man in der Vergangenheit klassischerweise auf die Finanzabteilung zukommen musste. So, und jetzt ist meine Frage in der S-Finanzgruppe, ist es auch in Zukunft noch notwendig, dass doch sehr viele Digitalisierungs-, vielleicht auch KI-Themen zentral gemacht werden, zum Beispiel bei S-Rating? Oder wird es so sein, dass sowohl die Anwendung technischer Art als auch die betriebswirtschaftlichen Konzepte für Risikomanagement oder viele andere Bereiche eben von den einzelnen Häusern gemacht werden können? Und dahinter steckt ja letzter Satz der langen Frage, auch so die Frage, geht es eher zentral oder geht es dezentral weiter mit der Gruppe?
Dann lassen Sie mich mit dem letzten Punkt einsteigen, weil das ist mir wirklich auch in Anführungszeichen Herzensüberzeugung. Also ich glaube, eine der ganz zentralen Stärken unseres Sektors, aber auch der Genossen, ist wirklich die Dezentralität vor Ort. Kunden sind dezentral, so banal sich das anhört. Wir alle kennen die Wirtschaftsstruktur in Deutschland und daher ist eine regionale oder dezentrale Entscheidungsstruktur absolut essentiell. Und den Vorteil, den sollte man nicht nur nicht aufgeben, sondern überall dort, wo auch Technologie das weiter ermöglicht, nutzen. Ist das aber jetzt ein generelles, zukünftig wird stärker dezentral eingesetzt werden können? Meines Erachtens nicht, denn Punkt 1, Sie brauchen eine Infrastruktur, eine IT-Infrastrukturbasis, auf der Sie gerade auch geordnet KI aufsetzen können. Und das wird in der S-Finanzgruppe, also man ist in der S-Finanzgruppe die FI, die Finanzinformatik. Und sie brauchen aber auch oftmals Produktlieferanten. Auch die sind eher zentral, weil das Know-how, das werden sie nicht allzu weit dezentral vorhalten können. Die Anwendung, die ist dann eher dezentral zu ermöglichen. Also insofern muss es auch da eine gute Kombination geben zwischen zentraler Infrastruktur, zentraler Bereitstellung. Die hier angesprochene S-Rating ist für mich auch eine zentrale Know-how-Bereitstellung, aber Analysen, Auswertung lässt sich dann viel stärker auch regional und oder dezentral in den Sparkassen erstmal umsetzen. Also auch da wird es darauf ankommen, dass wir einen guten Weg finden. Manchmal üben wir ja auch in der S-Finanzgruppe in Aufgaben der Koordination und des gemeinsamen Vorgehens, aber auch hier, wie wir uns verzahnen. Und dann, glaube ich, haben wir noch enorme Potenziale, gerade in der gesamten S-Finanzgruppe, die wir auf die Straße bringen können.
Wenn wir bei der KI sind, nutzen Sie persönlich gerade diese generative KI und wie ist sie in Ihre Führungs- und Steuerungsprozesse bei der Helabar bereits eingebunden?
Ja, jetzt erstmal persönlich, ja, auch versucht über, klar,
man probiert es mal aus.
Na klar, man probiert es mal aus, ist erstaunt, erschrocken und begeistert, was da also mal möglich ist. Das ist die persönliche nur Facette da drin. Was wir aber jetzt mal aufbauen, ist eine eigene IT-Infrastruktur und zwar in zwei Schritten. Der erste Schritt, der steht. Klassisch Sandbox-Ansatz, wo wir eben geordnet, kontrolliert auf Daten der Bank dann auch Gen-AI anwenden. Die klassische Anwendung ist, man sucht etwas bei uns im sogenannten Helanet, also in unserer Wissensdatenbasis. Und bis man das findet ohne Gen-AI, dauert lange. Das sind große Vorteile natürlich durch Gen-AI da. Wir werden dann aber auch weitere Dokumente einbinden, so dass man eben auch klassisch im Financial Controlling oder auch in Investor Relations jetzt auch aus meiner Perspektive Dinge doch viel schneller findet und damit eben auch flexibler ist. Das sind so die nächsten Schritte auf einer so auf dem Weg von Sandbox AI Anwendung zu einer klassischen Infrastrukturbasis dahinter. Und wir haben da momentan ein paar 60 einzelne Use Cases identifiziert. Und die versuchen wir jetzt, nicht alle, aber manche davon pilothaft, wie ich skizziert habe, in die Umsetzung zu bringen. Und wir werden unter dem Stichwort, vielleicht wird es nicht der Name werden, aber AI-Führerschein, ein Programm aufsetzen, bei dem wir unseren Kolleginnen und Kollegen helfen, auch mit der neuen Technologie, mit dem neuen Vorgehen, auszuprobieren. Und so wie keiner auf die Welt kommt und schon fahren kann, so kann man auch dazu stehen und sagen, ich weiß nicht, wie AI funktioniert oder was ich am besten damit mache oder was ich damit nicht mache. Und insofern versuchen wir da eben auch sehr, sehr breit bei uns jetzt genau das zu sensibilisieren, zur Verfügung zu stellen, zu unterstützen, zu trainieren, zu helfen, um dann eben auch eine breite Anwendungsbasis zu haben.
Wenn wir bei der Mitarbeitenden sind, da gibt es ja auf der einen Seite auch Sorgen, welche Stellen werden zukünftig auch wegfallen dadurch. Auf der anderen Seite haben wir klassisch das Problem des Fachkräftemangels schon in der Gegenwart, in der Zukunft vielleicht noch mehr. Inwiefern kämpft Ihr Haus mit dem Problem der Stellenbesetzung? Wo drückt der Schuh besonders?
Aktuell natürlich gibt es ja immer mal wieder Themen, bei denen wir auch ein bisschen länger kämpfen, so wie Sie es formulieren. Aber ich muss sagen, wir haben vor 2,5 Jahren begonnen, das Thema Arbeitgeberattraktivität wirklich auf eine neue Basis, auf neue Beine zu stellen, sodass es uns aktuell sehr erfreulicherweise gelingt, auch eine Vielzahl von neuen Kolleginnen und Kollegen zu rekrutieren, auch in Themen wie IT, in Themen wie Compliance, NTMI, Revision, Risikocontrolling, wo es gerade auch um Fachexpertise ist mal geht, aber auch in den anderen. Also insofern, wir haben letztes Jahr, glaube ich, 350 Kolleginnen und Kollegen extern ist mal eingestellt. Das war aber ein Vorlauf erforderlich, um erstmal das zu erreichen. Und insofern geht es momentan uns, dieses Niveau aufrechtzuerhalten und halt zu gucken, dass wir es möglichst schnell integrieren. Weil das ist ja dann doch auch nicht nur Rekrutierung, sondern Integration ein ganz zentrales Thema. Aber ja, ich muss sagen, da sind momentan unsere Erfolge sehr, sehr erfreulich.
Wie kann man gerade jungen Menschen, uns hören ja auch viele Studierende zu, die Begeisterung für die Kreditwirtschaft vermitteln? Was ist Ihr stärkstes Argument, wenn Sie mit jungen Leuten sprechen?
Wir werden gebraucht. Das sagen mir glücklicherweise viele Kunden, auch wenn sie nicht so immer zufrieden sind. Aber das ist ja auch ein Anhaltspunkt dann, um besser zu werden. Aber wir werden gebraucht, und zwar indem wir eben unsere Kunden unterstützen, das ganz große Thema, unter anderem der Transformation, ist mal anzugehen. Wir beraten Unternehmen rechtzeitig, wir helfen ihnen mit Produkten, wir helfen ihnen, ist mal auf dem Weg, ist mal dorthin. Und das fasziniert natürlich auch unsere Kolleginnen und Kollegen zu sehen. Wir sind wichtig, wir werden gebraucht für die Realwirtschaft. Man sieht, was wir damit mit unseren Kunden machen, finanzieren zum Beispiel und einen Beitrag zu leisten genau zu dieser Entwicklung. Und da wird uns Landesbanken, aber da spreche ich insbesondere mal für unser Haus, schon auf sehr hohe Kredibilität zugemessen. Weil klar ist, wir wollen auch Geld verdienen, wir müssen auch Geld verdienen, aber wir haben eben auch den Auftrag des Unterstützens, auch im kommunalen Umfeld, was sonst viele nicht mehr so machen. Und das spricht dann doch viele Kolleginnen und Kollegen erstmal an und die sind dann auch gerne dabei.
Das leitet über zu ein, zwei persönlichen Fragen, die ich gerne noch stellen wollte. Was hat Sie selbst bewogen, nach dem Beginn Ihrer Karriere in der Beratung dann ins Banking zu wechseln? Was wäre die mögliche Alternative gewesen?
Die Alternative kann ich Ihnen nicht mal sagen, weil ich kann Ihnen sagen, wie es dazu gekommen ist. Ich war über 12 Jahre in der Beratung bei BCG und natürlich dann als Partner auch verantwortlich für Kundenbetreuung, Verkauf etc. Und im Rahmen dieser Gespräche bin ich dann an einen Gesprächspartner gekommen, der gesagt hat, dass die Themen würde er sehr, sehr gerne umsetzen, aber er hat nicht das Know-how und er wüsste auch nicht, wer es in der Bank selber macht. Und aus diesem kurzen Gespräch hat sich dann doch ein längeres Anschlussgespräch ergeben, sodass im Nachhinein ich sagen würde, man ist nach 12 Jahren Beratung vielleicht auch offen, mal was anderes zu machen. Das war dann so Ende 30. Und dann gab es die konkrete Gelegenheit und vor dem Hintergrund nicht das Abwägen von Alternativen, sondern zu sagen, ist vielleicht gut, mal was anderes zu machen. Das hört sich gut an. Den Personen dort, dann traue ich das zu, dass sie das wollen, was sie mir gesagt haben. Und dann bin ich auf die andere Seite gewechselt.
Ja. Und jetzt haben Sie ja bei unterschiedlichen Banken verschiedene Unternehmenskulturen kennengelernt. Wie erleben Sie die Unternehmenskultur Ihres eigenen Hauses? Mit welchen Worten kann man die am besten beschreiben?
Für uns ist das Thema Verlässlichkeit und Stabilität wirklich sehr, sehr wichtig. Und das sind natürlich auch positiv belegte Begriffe und da sind wir auch ein bisschen stolz drauf, dass die Kunden uns so erleben. Natürlich hat das auch immer wieder mal eine Nähe zu, ja, wir sind sehr überlegt, manchmal vielleicht auch ein bisschen bedächtig, in der Abwägung Dinge zu machen, zu verändern. Und insofern geht es gerade darum, den Spagat zwischen Veränderung, Neues und Stabilität, Zuverlässigkeit auf der einen Seite mit der anderen zu verbinden und dafür einen Weg zu finden, dafür steht zu Großteilen schon die Elaba und wo sie nicht dafür steht, werden wir in den nächsten Wochen und Monaten dafür stehen wollen.
Das ist ja angesichts der Transformation auch ganz wichtig, dass man genau diese Veränderungsimpulse auch dann auch im eigenen Hause immer umsetzen kann. Unsere Studierenden stehen bald vor dem Eintritt ins Berufsleben und fragen uns dann auch, welche Eigenschaften und Fähigkeiten sollte man mitbringen, um sich künftig in der Praxis zu behaupten? Was würden Sie hervorheben? Außer der Verlässlichkeit, das haben Sie ja schon gesagt. sagt?
Neugier. Also für mich ist ein Thema immer enorm wichtig, auch wenn ich Gespräche so mal führe. Weil es gibt nicht das Erfolgsrezept per se. Es gibt auch nicht das passt oder das passt nicht von außen zu beobachten. Aber was ich eben so mal gesehen habe, ist vor dem Hintergrund so vieler Veränderungen, die es gab. Die gab es auch in anderen Generationen auch schon und die hier vor uns sind. Neugierig zu bleiben, hinterfragen zu wollen, führt zu Veränderungsbereitschaft, Veränderungsoffenheit. Und das wäre für mich eine ganz zentrale Facette, die wichtig ist. Und ich glaube, die ist dann kombiniert mit dem Thema Teamplay. Mhm. Weil nur beides, alleine kann man relativ wenig bewegen. Alleine kann man gar nicht so neugierig sein wie in einem Team. Und in der Kombination offen, kritisch, selbstkritisch, neugierig zu sein, aber sich auch einzubringen in ein Team. Ich glaube, das ist, sind zumindest zwei ganz zentrale Erfolgsfaktoren für eine beruflich positive Entwicklung, wo ich immer sagen kann, bleibt einfach neugierig und guckt, dass man mit anderen was zusammen macht. Dann macht Spaß, dann kommt was Positives dabei raus und dann ist es auch gut für die persönliche Weiterentwicklung, Schrägstrich Karriere.
Ja, dann komme ich zur letzten Frage, die eigentlich gar keine Frage mehr ist. Am Ende steht immer die Bitte um eine Satzergänzung in unseren Gesprächen und wir haben uns jetzt über Transformation, Wandel, Veränderung unterhalten und wenn es einen Satz gäbe, der würde mit dem Begriff der Transformation beginnen, dann käme ein Gedankenstrich. Wie würden Sie den ergänzen?
Zukunft aktiv gestalten oder, das ist jetzt unser Leitsatz, den wir vor kurzem entwickelt haben, miteinander mehr möglich machen.
Ich denke, wir haben miteinander sehr viel möglich gemacht, dadurch, dass Sie Ihre Erfahrung eingebracht haben. Herzlichen Dank, lieber Herr Groß, für das Gespräch heute und ich bin überzeugt, dass wir irgendwann mal wieder ein Update machen könnten, denn es tut sich so sehr viel transformatorisch in der Branche und das immer wieder einzufangen, ist unheimlich bereichernd. Alles Gute für Ihr Haus und für Sie persönlich.
Ganz herzlichen Dank nochmal, auch Ihnen alles Gute und ja, bis zu einem Update zu gegebener Zeit.
Super, danke. Herzlichen Dank und einen schönen Tag.
Danke ebenso, tschüss.
Danke, tschüss.